So, ich glaube, wir fangen an. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu der Vorlesung Grundzüge der Soziologie und ganz besonders begrüße ich diejenigen von Ihnen, die heute zum Semesterbeginn ihr Studium anfangen. Also ganz besonders herzlich willkommen an der Albert-Ludwigs-Universität, herzlich willkommen am Institut für Soziologie. Mein Name ist, wie Sie sich denken können, Wolfgang Esbach. Ich bin Professor für Soziologie an dieser Universität. Und wenn Sie hier für Soziologie immatrikuliert sind, gleichgültig ob Haupt- oder Nebenfach, dann sind Sie auf jeden Fall richtig. Einige von Ihnen habe ich, glaube ich, letzte Woche schon mal bei Ihrer Ortserkundung KG 4, 5. Stock gesehen. Ja, zu Beginn. Was man im ersten Semester immer noch sagen muss, bitte schalten Sie Ihr Handy aus. Sage ich nur einmal. Andere Kollegen werden das vielleicht auch noch mal sagen. Dann begrüße ich auch die Studierenden der Lehramtsstudiengänge, die sich angemeldet haben und einen fachfremden Hörerschein hier erwerben wollen. Wer das noch nicht gemacht hat, meldet sich bei mir per E-Mail an, kommt regelmäßig. Ende Januar gebe ich dann hier in der Vorlesung die Scheine für die Vorlesung aus. Jetzt muss ich noch mal fragen: Sind Studierende der auslaufenden Diplom-wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge im Raum? Zwei. Okay, prima. Mailen Sie mir noch mal, dass Sie das sind. Ne? Dann wunderbar. Ja, und dann begrüße ich natürlich alle, die neugierig auf Soziologie sind und diese Vorlesung als ETCS-freie Zone dann für sich nutzen oder die vom Examen oder der Promotionsfachprüfung auch nochmal die Soziologie auffrischen wollen. Und auch diejenigen, die sich irgendwie gesagt haben, naja, das ist das letzte Semester, in dem man nochmal diese Grundzüge der Soziologie hören kann. Denn wenn Sie mal in meinen Lebenslauf gucken, dann wissen Sie, dass ich schon über 65 Jahre alt bin. Und dieses mein letztes Semester im Amt des Hochschullehrers ist. Ja, wenn die Wahrheit aller Verhältnisse für jedermann offen zutage träte und die Dinge, die wir sehen, sozusagen spontan mit ihren richtigen Namen immer aufgerufen würden, dann wäre alle Wissenschaft ohnehin überflüssig, da könnten wir gleich einpacken. Aber leider bietet sich die Wahrheit nicht so freigebig an, die Dinge sind kompliziert. Man muss sich auch ziemlich anstrengen, um, wie man so sagt, hinter die Dinge zu kommen. Es gibt in dieser Veranstaltung viel zu tun. Es fallen eine Menge Seiten von Ihnen beschriebenen Papiers an und beim Korrigieren Ihrer Texte werden mir zwei Doktoranden helfen. Doktoranden, das heißt Leute, die ihr erstes Studium hinter sich haben und jetzt an ihrer Dissertation arbeiten. Das sind Herr Hanloser und Herr Mairan. Die beiden. Dann gehören zu dieser Veranstaltung Tutorengruppen. Tutor hat sich vielleicht schon rumgesprochen, kommt aus dem Lateinischen, wie so vieles Gute, heißt so viel wie Vormund, Beschützer, Aufseher. Tutorinnen und Tutoren sorgen dafür, dass sie alles richtig mitbekommen und helfen ihnen beim Einstieg in das Selbstdenken an der Universität. Und bei dieser Veranstaltung sind als Tutorin bzw. Tutor für Sie mit dabei Kolja Bob und der zeigt sich auch mal, nicht? Und Lars Knabe. Daneben Diana Ciczecki, Gerolf Hanke, Nina Reusch, Christoph Schneider, Johannes Schulz. Also die ganze Ecke, die da unten sitzt, wenn Sie denen irgendwie begegnen, dann können Sie den Löcher in den Bauch fragen, was es mit der Soziologie im Allgemeinen, mit dieser Veranstaltung im Besonderen auf sich hat. Und die Tutoren werden Ihnen dann natürlich nicht alle Fragen beantworten, aber sie werden Ihnen auf jeden Fall Vorschläge machen, was Sie denn tun könnten, um Ihr Problem zu lösen. Ja, Tutorengruppen sind reserviert für Studierende im BA-Hauptfach und Nebenfach-Hauptfach Soziologie. Die Teilnahme an so einer Tutorengruppe ist für alle die auch Pflicht. Das gehört mit dazu. Die Diplom-Wirtschaftswissenschaftler, sie können teilnehmen, aber sie müssen nicht teilnehmen. Sie sind im höheren Semester, Sie sind wahrscheinlich keine Erstsemester mehr, nicht im Laden, kein Hochschulsemester. Also Sie können sich das überlegen, ob Sie an einer Tutorengruppe mitmachen oder nicht. Das ist Ihnen freigestellt. Wer nur einen Hörerschein erwerben will, geht bitte nicht in das Tutorat hinein. Ja, jetzt zu den Tutoraten. Das müssen wir ein bisschen organisieren. In diesen Tutoraten werden Texte zur Vorlesung gemeinsam erarbeitet und es gibt Unterstützung und Vorarbeiten für Vorbereitung auf die Klausur, die wir im Dezember schreiben und dann für die Semesterabschlussarbeit. Diese Tutorate finden an verschiedenen Terminen statt und das müssen wir jetzt organisieren. Und zwar unkompliziert, Sie nehmen ein Blatt Papier raus, dass Sie entbehren können, schreiben Ihren Namen da drauf, zücken Ihren Stundenplan und nennen 4 Termine in der Reihenfolge der Präferenz. Erstens den Termin, zweitens den Termin, drittens den Termin, viertens den Termin. Na? Ja. Das machen wir heute. Das schreiben Sie jetzt, gucken Sie sich raus, ich mache die Vorlesung weiter. Sie haben die Termine, die lassen wir hier hängen. Dann wird es so gemacht, so vielleicht so in 10 Minuten, eine Viertelstunde, sammeln wir dann die Zettel ein von Ihnen. Herr Hanloser und Herr Mayran schnappen sich die, gehen nach draußen, sortieren die Termine für die Tutorate nach den Präferenzen in gleichmäßig starke, interaktionsfähige Gruppen. Das machen wir heute. Dann haben wir heute auch noch zu organisieren, das machen wir dann etwas später, da gebe ich noch Formulare rum, nämlich das Modul Grundlagen der Soziologie 2. Da sind 3 Termine, da kriegen Sie gleich dann noch nach der Pause einen Zettel, das ist die zweite Etappe, das füllen Sie dann aus, das sammle ich dann um 6 Uhr hier ein. Also heute gibt es noch sehr viel Organisatorisches, sehr viel Formalitäten. Welche Leistungsnachweise werden gefordert? Welche Materialien brauchen Sie? Was passiert montags? Was passiert dienstags 14 bis 16 Uhr? Das schiebe ich jetzt alles nach hinten und werde jetzt erstmal 45 Minuten in die Sache einführen. Soziologie einführen und dann machen wir eine kleine Pause und dann beginne ich nochmal mit dem organisatorischen Teil. Und Sie sehen, dass Sie diese Zettel ausfüllen und ich rufe dann auf, wann wir die wieder einsammeln. Ja, warum überhaupt Soziologie studieren? Amerikanische Freundin von mir, die sich als junge Studentin in Berkeley eingeschrieben hat, die hat einfach geguckt, wo ist die kürzeste Schlange beim Immatrikulationsbüro? Das war deutsche Literatur, hat sich da angestellt und ist eine hervorragende Literaturwissenschaftlerin geworden. Man kann das so machen, man kann sich natürlich auch Gedanken machen oder Motive haben. Und wenn man fragt, warum Soziologie studieren, dann hört man öfters die Antwort, also ich möchte Soziologie studieren, weil ich was studieren möchte, was mit Menschen zu tun hat. Standardantwort. Also dazu habe ich ein paar Fotos mitgebracht. Menschen hier an der Bushaltestelle. Ich habe noch mehr Fotos von Menschen. Die sind, sehen Sie, sich etwas anders gruppiert da. Central Park in New York. Ja, das sind Menschen, da hat der Fotograf wahrscheinlich irgendwie so gerufen, alle mal hersehen und so, deshalb gucken Sie, das sind Boat People, europäische Migranten auf der Überfahrt nach Amerika von 1906 ist das Foto. Also, meine Damen und Herren, in der Soziologie haben wir es mit Menschen im Plural zu tun, das ist entscheidend. Mit Menschen, insofern es mehrere sind. Und Menschen im Plural sind für uns dann besonders interessant, wenn sie sich gruppieren, wenn sie sich zu Figuren gruppieren. Wir sagen dazu manchmal auch Figurationen von Menschen. Figurationen. Und um solche Figurationen zu sehen, zu erkennen, da steckt eine Abstraktionsleistung dahinter, so wie sie Zeichner vornehmen. Den Menschen im Plural, das ist eine Zeichnung von Francesco Guardi, Studio di Folla, Studio der Menge, 1780 gezeichnet. Studio di Folla, Studio der Menge, könnte eigentlich auch ein guter Name für Soziologie sein. Das ist, sehen Sie, eine Abstraktionsleistung. Und das sieht hier so leicht dahin gezeichnet aus, aber abstrahieren ist eine große Kunst, nicht leicht zu erlernen, und vielleicht wird die eine oder andere von Ihnen bald auch enttäuscht sein von der Soziologie und sagen, ach, das ist eigentlich viel zu abstrakt, alles von der Ebene der fotografischen Konkretion Abstand zu nehmen, denn die Abstraktionen können ja auch, wie Sie das aus der Kunst wissen, manchmal steil nach oben gehen. Nicht? Paul Klee, 1940, Gedanken an die Schlacht. Sie werden das rasch merken in dieser Vorlesung. Soziologie ist zunächst sehr theoretisch, sehr abstrakt. Und das hat drei Gründe, die da zusammenkommen. Also, erstens, wir unterscheiden ja im deutschen Hochschulsystem zwischen Fachhochschulen, in denen für die Berufspraxis ausgebildet wird, und Universitäten, in denen, das ist sozusagen ihr Alleinstellungsmerkmal, in denen Ausbildung über eine Beteiligung an nicht direkt verwertbarer Wissensgewinnung erfolgt. Und wir Soziologen sind in beiden Bereichen vertreten. Wir haben Fachhochschulen, man könnte sogar sagen, sogar eigene sozialwissenschaftliche Fachhochschulen, die sogenannten Fachhochschulen für soziale Arbeit, zwei Stück gleich in Freiburg, mit denen wir sehr intensiv auch zusammenarbeiten und viele Projekte auch in Kooperation machen. Und wir haben das Institut für Soziologie an der Universität. Nun weiß ich natürlich auch, dass viele in dieser Gesellschaft, vor allem in der politischen Klasse, die Universitäten zu Fachhochschulen machen wollen, indem konsequent Theorie abgebaut wird und Praxis verstärkt wird. Ich will Ihnen gleich sagen, dass ich dem gar nicht so folgen kann. Wir gehen in der Freiburger Soziologie davon aus, dass die große Mehrzahl von Ihnen an den BA einen MA anschließen wird. Und wir bereiten uns darauf auch schon vor, dass wir hier etwas anbieten können. Und wenn auch die Landesregierung noch so lautstark erklären mag, dass der dreijährige BA befähigend ist, berufsbefähigend ist, so irrt sie ganz gewaltig. Und inzwischen dämmert es ja auch den Kultusministerien, wenn Sie die letzten Tage in der Zeitung geguckt haben, dann denkt man jetzt langsam darüber nach, dass für manche Fächer ein BA auch 4 Jahre oder 5 Jahre dauern kann, damit man überhaupt etwas Ordentliches lernt. Die Komplexität unserer Gesellschaften, und darum geht es ja im Studium der Soziologie, sie richtet sich eben nicht nach dem Willen der Landesregierung. Und wo, wenn nicht an Universitäten, lernt man überhaupt komplizierte Dinge? Der zweite Grund, warum wir so theoretisch und so abstrakt sind, die praktischen Inhalte unserer denkbaren Berufstätigkeit, und darüber werde ich auch zum Ende der Vorlesung auch noch viel sagen, am Ende des Semesters, diese praktischen Inhalte werden sich so schnell ändern, dass das, was Sie jetzt praktisch konkret lernen, schon veraltet sein wird, wenn Sie auf dem Arbeitsmarkt sind. Und darum machen wir in Freiburg ganz bewusst eben viel Theorie, weil sie haltbarer ist, weil sie nachhaltig ist. Und der dritte Grund liegt auch in den Eigenheiten unseres Faches. Wir sind nämlich die Theorie- und Methodenproduzenten für viele andere Fächer, die sich mit historisch und räumlich sehr konkreten Dingen befassen. Also der Indologe zum Beispiel, der die Gesellschaft Indiens erforscht, der arbeitet genauso mit in der Soziologie entwickelten Begriffen wie die Kunsthistorikerin, wenn sie Menschen im Plural untersucht, die ins Museum gehen. Wir müssen also in unserem Fach dann doch oft vergessen, dass in der Wirklichkeit ja doch jedes Individuum eine Welt für sich ist. Und wir Soziologen sind, was die Erforschung des menschlichen Individuums angeht, ja auch weitaus zurückhaltender als unsere Kolleginnen und Kollegen von der Psychologie. Die können die emotionalen Werte bis zu 6 Stellen hinter dem Komma ausrechnen. Das schaffen wir gar nicht. Jedes Individuum ist eine Welt für sich. Wir können das auch nicht so schön sagen wie die Romanisten und die Germanisten und die Anglisten, die ihre Vorlesungen viel mehr als wir mit wunderschönen Zitaten aus den Schatzkammern der Dichtkunst zieren können. Also lasse ich jetzt dieses Gedicht zu dieser schönen beiseite. Sweet Liberty, ein Foto von Cameron 1866 fotografiert. Das lasse ich jetzt und kehre eben zurück zu Menschen in Figurationen oder, wie wir auch sagen, zu Menschen in Verhältnissen. Menschen in Verhältnissen. Es gibt, wie man sagt, einfache Verhältnisse. Und es gibt gehobene Verhältnisse. Noch mehr Verhältnisse. Es gibt Verhältnisse, von denen sich die Bundesbürger 30 Jahre lang durch Abschottung schützen wollten. Verhältnisse, mit denen wir aber, wenn wir in Freiheit leben wollen, konkurrieren müssen. Das ist ein Foto aus den 90er Jahren, japanischer Hardware, Familienbetrieb, 11 Uhr abends. Und wenn ich jetzt mit den Bildern so weitermachen würde, würden wir heute in 1,5 Stunden vielleicht etwa 1000 Faces im rasenden Tempo schaffen. Das sind etwa 1/20 der Freiburger Studierenden. Das ist nicht viel bei mehr als 6 Milliarden lebenden Erdenbewohnern. Und wenn Sie später nach Ihrem Studium und Ihrem Master ins Berufsleben gehen, dann werden Sie es wieder mit sehr konkreten Phänomenen, sehr konkreten Gesichtern zu tun haben. Das nennt man dann Berufspraxis. Ja, also seien Sie nicht traurig, wenn ich mit den Fotos jetzt aufhöre und mit der Abstraktion beginne. Einiges ist aus den paar Bildern ja abzulesen gewesen. Auf dem ersten Blick 4 sehr banale Dinge. Erstens natürlich, es gibt erhebliche Unterschiede zwischen Menschen. Der zweite, alle Menschen tun irgendetwas. Die Menschen, das wäre der dritte Gesichtspunkt, hängen irgendwie voneinander ab. Sie bilden Zusammenhänge. Und viertens, sie richten sich nach etwas. Und für diese Dinge, die sehr allgemein formuliert sind, benutzen wir in der Soziologie Wörter, die genauer gefasst sind. Und solche genauer gefassten Wörter nennt man in der Wissenschaft Kategorien. Kategorien oder Begriffe, bei mir heißen sie Schlüsselbegriffe. Das ist eine Metapher, ein Schlüsselbegriff. Nicht? Mit einem Schlüssel kann man etwas aufschließen und mit den Schlüsselbegriffen der Soziologie können Sie soziale Sachverhalte aufschließen. Aber das will ich gleich am ersten Semester sagen. Mit Schlüsselbegriffen kann man auch, was oft vergessen wird, etwas abschließen. Und wenn Sie so weit sind, und das wird gar nicht so lange dauern, dass Sie das Handwerkszeug der Soziologie im Schlafen beherrschen, dann stehen Sie nicht mehr vor verschlossenen Türen. Sie wissen dann nämlich Bescheid. Aber es taucht ein ganz anderes Problem auf. Die Begriffe, die Kategorien können zu, wie soll man sagen, zu Fetischen werden, zu magischen Instrumenten, zu Zaubermitteln, mit denen Sie jedem Problem, was Ihnen begegnet, ein elegantes Finale setzen und es zum Verschwinden bringen. Jedenfalls verbal zum Verschwinden bringen. Vielleicht halten Sie das im Hinterkopf. Aber zunächst mal zurück zu den 4 banalen, sehr abstrakten Dingen. Alle Menschen sind erstens unterschiedlich, sie tun was. Drittens, sie bilden Zusammenhänge. Viertens, sie richten sich nach etwas. Das wird sozusagen der erste Teil der Vorlesung werden. Dafür gibt es speziellere Begriffe. Sie sind unterschiedlich. Das heißt, wir reden über Differenzierung, über soziale Differenzierung. Sie tun etwas, irgendwas. Wir reden über soziales Handeln. Menschen bilden drittens Zusammenhänge. Das heißt, wir reden über Systeme und Strukturen. Und schließlich, sie richten sich nach irgendetwas. Das heißt, es geht um Normen, Normen des Verhaltens. Das ist der erste Teil der Vorlesung 4 Schlüsselbegriffe. Sie kriegen nächstes Mal auch noch ein Blatt mit einer Feingliederung der gesamten Vorlesung. Also wenn Sie das jetzt nicht so abpinnen, kriegen Sie das nächstes Mal als Handout. Dafür sollten Sie jetzt noch mal gucken auf Ihren Zettel mit Ihren Optionen für die Tutorentermine. Und dann würde ich Sie bitten, die Zettel jetzt in die Mitte des Gangs weiterzureichen. Und Herr Hanloser und Herr Mayran sammeln die ein, gehen nach draußen, sortieren die. Bitte in die Mitte die Vorlesung. In die Mitte. Sortieren die und nach der Pause werden Sie. Für diejenigen, die zu spät gekommen sind. Für diejenigen, die zu spät gekommen sind. Da steht eine Latte von Tutorenterminen, für die sich Erstsemester im Hauptfach, Nebenfach, bitte eine Optionsliste machen. Sie schreiben Ihren Namen auf einem Zettel, erstens, zweitens, drittens, viertens Ihre Optionen und geben den Zettel dann rein. Für die, die zu spät gekommen sind. Ist noch irgendetwas unklar an dieser Stelle jetzt, was die Organisation angeht? Ja, Sie sind aber doch in einem höheren Semester. Sie brauchen das ja nicht mehr. Ach so. Ich dachte, Sie wollten auch noch mal in die Tutorengruppe. Haben Sie? Sind Sie klar? Okay, gut. Prima. Nicht? Also vier Optionen, ne? 1, 2, 3, 4. Ne? Nicht nur eine, sondern erstens, zweitens, drittens, viertens. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, also ich habe Dinge hervorgehoben, die zwischen Menschen im Plural los sind. Und zwischen Menschen ist in der Regel viel los. Das ist eigentlich ja das Spannende an der Soziologie. Und was da los ist, was da locker ist, was da, wie man sagt, hin und her geht, was sich austauscht oder was da abgeht, dieses Zwischen, das Dazwischen zwischen Menschen, das nenne ich und auch einige andere Kollegen, wir nennen das Medien, soziale Medien. Im Wort Medium steckt ja dieses deutsche Wort Mitte, Zwischen, nicht? Man kann an Verbindung denken, man kann an Vermittlung denken. Also, um das gleich klarzumachen, Medien in der Soziologie, das ist weit umfassender als das, was wir mit PC, Internet, Fernsehen, Rundfunk meinen. Also sachtechnische Medien, Kommunikationsmedien. Medien, der Medienbegriff der Soziologie ist weiter. Und über die Sachen, die zwischen Menschen los sind, werde ich dann in dem zweiten Teil sprechen. Das kriegen Sie auch alles in der nächsten Stunde. Das sind vier Medien. Ich werde reden über Geld, über Macht, über Sympathie und über Wahrheit. Das wird der zweite Teil der Vorlesung sein, fängt etwa so vor Weihnachten an. Und schließlich der dritte Teil der Vorlesung, da sollen Sie im ersten Semester erfahren, auf was Sie sich da überhaupt eingelassen haben, als Sie sich für Soziologie als Haupt- oder Nebenfach beworben haben. Da geht es um die Geschichte der Soziologie, die Frage, was das eigentlich für eine Disziplin ist oder eine Transdisziplin, über Studium und Universität und schließlich, was wir als Soziologen tun. Ja, das ist der Plan der Vorlesung für dieses Semester, den Sie, wie gesagt, nächstes Mal bekommen. Und da das Semester kurz ist und es enorm viel zu tun gibt, fangen wir gleich an mit dem ersten Schlüsselbegriff Differenzierung. Und dazu möchte ich folgende Sachen machen. Das kriegen Sie auch nochmal als Übersicht. Nur jetzt hier, dass Sie es hier haben. Soziale Differenzierung, oder wir sagen auch, Menschen sind verschieden, soziale Ungleichheit. Ist auch eine selbe mit gemeint.
Ich fange damit an. Zu den Anfängern sage ich immer noch, es kostet immer etwas Training, eine Vorlesungsmitschrift anzufertigen. Sie können heute auch überhaupt nicht viel falsch machen, wenn Sie sich einfach nur zwei Dinge vorzunehmen. Einmal, wenn Sie sich was aufschreiben, dann sollten Sie das in solcher Handklaue tun, dass Sie das auch noch in 14 Tage später, vielleicht auch noch nächstes Jahr, vielleicht auch noch zum Examen lesen können. Und dann ist es immer ganz praktisch, Sie machen die Aufzeichnung einfach so zweispaltig. Sie schreiben einfach eine Seite, lassen eine andere Hälfte frei, Platz für all die Informationen, die Sie im Laufe der Woche im Austausch untereinander, im Austausch mit der Bibliothek, in der Tutorengruppe als zusätzliche Erläuterung zu dem bekommen, dann müssen Sie das nicht auf ein Extrablatt schreiben, dann haben Sie es gleich alles zusammen. Ja, ich antworte auch gleich auf die Standardfrage, gibt es ein Skript der Vorlesung? Ja, es gibt eins, nämlich meins. Es gibt dann das, was Sie sich notieren. Ich weiß, dass es heute nicht einfach ist, über 10 Minuten hinaus sich auf das Zuhören zu konzentrieren, zumal ich gar keinen PowerPoint dabei habe und keine Videos im Hintergrund ablaufen und Sie müssen auch noch gleichzeitig nachdenken und noch etwas aufschreiben. Aber es hilft nichts, das müssen Sie einfach lernen und das hat bisher noch jede Generation von Studierenden geschafft. Diese letzte Grundzüge-Vorlesung, deshalb bin ich auch so verstrippt hier, wird auch als Audiodokument aufgezeichnet und mal sehen, wie wir klarkommen, Herr Köber, wann wir das im Podcast der UB stellen können. Das sage ich Ihnen noch rechtzeitig Bescheid. Aber verlassen Sie sich nicht drauf, es kann auch alles schief gehen. Ja, mit dem Schlüsselbegriff Differenzierung, da mache ich jetzt weiter, werden eine ganze Reihe sehr verschiedener Phänomene bezeichnet, aber immer geht es um Gleichheit und Ungleichheit von Menschen, und zwar eben Menschen, wie wir wissen, jetzt nicht als Einzelne, sondern Menschen im Plural, Menschen als Kollektive. Und wenn Sie sich nochmal an die Fotos erinnern, so springen ja einige Unterschiede direkt ins Auge. Das ist sehr banal, nicht? Es gibt Frauen, es gibt Männer, es gibt Kinder und es gibt Erwachsene und es gibt mehr oder weniger verschiedene Ethnien. Und diese Unterschiede, die sind einerseits leicht zu begreifen, man sieht das auf den ersten Blick, aber sie sind andererseits sehr, sehr schwer zu handhaben. Sie sind leicht zu begreifen, weil es eben, wie man sagt, offensichtliche, zum Teil natürliche Differenzen sind, die wir mit einigen anderen Lebewesen auf diesem Planeten teilen. Also die Geschlechterdifferenz ist bei höheren entwickelten Tieren organisch fast genauso wie bei uns. Die Generationendifferenz ist auch tierisch. Es gibt Jungtiere und Adulttiere, ist auch nichts Besonderes bei uns. Die ethnischen Unterschiede bleiben immer dann, wenn zwischen Populationen keine Heiraten mit Nachwuchs stattfinden.
Das ist alles nicht sehr kompliziert,
leicht zu begreifen, aber es ist in modernen Gesellschaften sehr schwer damit umzugehen. Es ist schwer damit umzugehen, weil in der menschlichen Sphäre irgendetwas ist, wir werden das vielleicht noch rausbekommen, irgendetwas ist da, was sich gegen diese Gleichmacherei mit den Tieren oder wie man heute sagt, gegen diese Biologisierung wehrt. Wir können die natürlichen Differenzen nicht beseitigen, sie springen ins Auge, aber wir wollen ihnen, so denken wir heute jedenfalls, die Schicksalhaftigkeit so weit wie möglich nehmen. Wir wollen die Schicksalhaftigkeit des Geschlechts, die Schicksalhaftigkeit des Alters und die Schicksalhaftigkeit der Hautfarbe mildern, abdämpfen, beiseite tun. Eine Möglichkeit ist dann, die Ebene zu wechseln und von der natürlichen Ebene auf eine Ebene zu gehen, in der man Zugehörigkeiten zu einem Kollektiv ein Stück weit wählen kann. Indem man zum Beispiel sagt, ich will Bürger der USA werden oder ich will Franzose werden. Zu den Menschenrechten gehört, das wird immer wieder vergessen, vor allem wird das in unserem Land immer wieder vergessen, das Recht, seine Nation zu wählen. Jeder Mensch hat das Recht, seine Nation zu wählen. Wählen kann man auch einen Beruf. Wählen kann man auch die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft. Man kann das wählen, wobei nicht garantiert ist, ob denn die Wahl angenommen wird. Das heißt, ob man Erfolg in der Prüfung hat, die vorgeschaltet ist, ob man schließlich das spirituelle Ziel erreicht oder ob man als Staatsbürger anerkannt wird. Wir haben bis jetzt zwei Differenzierungsebenen behandelt. Ich gebe die nochmal zusammengefasst als Folie. Einmal die natürliche Differenzierung. Im Wesentlichen sind es drei: Geschlecht, Generation, Ethnie. Und zweitens die künstliche Differenzierung, Beispiele Beruf, Religion, Staatsbürgerschaft. Beide Ebenen spielen in der Soziologie eine große Rolle, aber sie geben noch nicht genau, so genau die soziologische Ebene an. Die liegt nämlich in gewisser Weise quer zu diesen Differenzierungen. Soziologen und Soziologinnen sprechen daher von sozialer Differenzierung. Nicht natürliche Differenzierung, sozialer Differenzierung. Und dafür gibt es verschiedene Termini. Das haben Sie irgendwo auch schon mal gelesen oder in der Schule gehört. Nicht? Mal taucht die Offizierskaste des Wilhelminischen Kaiserreichs auf. Oder dann ist die Rede von der Arbeiterklasse oder vom Mittelstand oder von den Oberschichten. Und dieses Feld will ich ein bisschen versuchen aufzudifferenzieren, denn es geht bei all diesen Redeweisen Kaste, Stand, Klasse, Schicht darum, die Frage zu beantworten, unter welchen Gesichtspunkten ist ein Ensemble von Individuen, das heißt eine Reihe von Menschen, einander sozial ähnlicher oder wie wir sagen sozial homogener als andere Ensembles oder Reihen von Individuen. Und ich werde die soziale Differenzierung in dieser Reihenfolge jetzt durchgehen. Also, Kaste, damit fangen wir an. Was ist eine Kaste? Also nicht Kasten, sondern Kaste. Kaste. Was ist eine Kaste? Na, die werden natürlich zunächst an Indien denken und vielleicht sich daran erinnern, dass sie schon mal gelesen haben oder gehört haben, dass die indische Gesellschaft lange Zeit eine Kastengesellschaft war. Kasten, das sind voneinander streng getrennte Gruppierungen, in denen die Zugehörigkeit ein für alle Mal durch die Geburt festgelegt ist. Man wird als Mitglied einer Kaste geboren, je nach Kastenzugehörigkeit der Eltern und bleibt bis zu seinem Tode in dieser Kaste. Wechsel in eine andere Kaste ist bei diesem Typ sozialer Differenzierung nicht vorgesehen. Es gibt keinen Aufstieg in eine höhere Kaste, kein Absinken in eine niedrige Kaste. Kasten sind eben in dem Sinne Kasten, nämlich geschlossene Ensembles. Nur, wenn wir Abstieg und Aufstieg hören, dann merken wir natürlich, dass es so etwas wie eine Rangordnung unter den Kasten gibt. Und diese Rangordnung, höhere, niedere Kasten, die ist rituell gesichert. Es ist etwa rituell verboten, andere Kastenmitglieder zu heiraten oder Berufe durchzuführen, die anderen Kasten vorbehalten sind. Und allgemein gilt das traditionelle indische Kastensystem, das sich natürlich in der Moderne auch schon vielfältig verändert hat, als die strengste Form sozialer Differenzierung. Und sie taucht in unserem Fach in schöner Regelmäßigkeit als das auf, als sozusagen das statische Gegenbild gegen die dynamischen europäischen sozialen Differenzierungen. Bei diesem Topos der schicksalhaften indischen Kastenzugehörigkeit und der westlichen Dynamik in der sozialen Differenzierung will ich noch ein bisschen verweilen, denn oft sind ja die sozialen Beziehungen, die wir, wenn wir uns das vorstellen, so sollte das sein, wir doch als unerträgliches Gegenbild charakterisieren würden. Solche Gegenbilder sind uns manchmal ja irgendwie auch nah. Deshalb bleiben wir noch ein bisschen dabei. Schauen wir uns das indische Kastensystem in der traditionellen Form an. Lassen wir die modernen Einflüsse beiseite. Wie viele Kasten es gibt, weiß sowieso keiner. Vielleicht 1000, vielleicht 2000. Aber das Ganze kann man zusammenfassen in drei Hauptkasten. Das sind die indischen Hauptkasten. Und zwar die Brahmanen, die Priester, die Kshatriyas, die Krieger, die Vaishyas, die Bauern und dann schließlich abgesetzt die Sudras, die ethnischen Minderheiten oder die Unreinen. Altes Indien. Dazu gibt es einen Mythos, den man sich leicht merken kann. Dieser indische Mythos erzählt von der Opferung eines Urriesen. Da wird ein Urriese geschlachtet und aus dem Mund entstehen die Priester, aus den Schenkeln die Bauern, aus den Armen die Krieger und aus den Füßen die Unreinen oder die Parias. Also, wenn ich mich mal hier etwas zeichnerisch betätigen darf, nicht? Die Priester kommen aus dem Mund, die Krieger aus den Armen, die Bauern aus den Schenkeln. Ja, und das ist hier der letzte Fußtritt. Nicht wahr? Die Menschheit ist zerstückelt. Und zwar so. Einer der Menschen zerstückelt. Wir bewegen uns zeitlich im Indien 1300 bis 1000 vor Christi Geburt. Nun, wenn Sie fragen, auch das noch im ersten Semester, was soll dieser Rückgang? Was bringt das für die Schlüsselbegriffe der Soziologie? Nun, ich bitte noch um etwas Geduld. Ich mache jetzt nämlich einen großen Sprung, und zwar vom fernen Indien 1300, 1000 vor Christi zum 5. Mai 1789 in Paris. Das sind jetzt 220 Jahre her, könnte man eigentlich auch feiern. Da war nämlich dieses hier. Zur Erläuterung, am 5. Mai 1789 hatte der französische König Ludwig der 16. die Generalstände Frankreichs einberufen. Stände. Sie merken, wir kommen jetzt auf einen anderen Begriff. Stände. Ein anderer Begriff sozialer Differenzierung. Sie wissen, was Kasten sind, aber was sind Stände? Deshalb muss man sich diese Szene noch einmal genauer anschauen. Tag zuvor hat es einen gemeinsamen Kirchgang der verschiedenen Stände Frankreichs gegeben. An der Spitze der Prozession ging der König und die Königin, versteht sich von selbst. Dann folgte eine Gruppe mit weißen Chorröcken, violetten Roben, schwarzen Chorröcken, Bischöfe, Prälaten, Pfarrer. Hinterher marschierte eine Gruppe mit reichlich geschmückten Federhüten, goldbestickten Westen, Spitzenhalstüchern, einem Degen an der Seite, also Herzöge, Barone, Grafen, Offiziere des Königs. Und den Schluss bildete eine Gruppe mit schlichten schwarzen Kleidern, federlosen Hüten, einfachen Halstüchern ohne Degen. Am 5. Mai beginnt die Veranstaltung hier. Klerus und Adel ziehen durch die Haupttür ein, beide Torflügel weit geöffnet, setzen sich zu beiden Seiten des Thrones hin. Die letzte Gruppe, die dritte Gruppe, wird durch eine Nebentür eingelassen, nur einflügelig geöffnet, müssen sich da reinzwängen und sie nimmt gegenüber dem Thron Platz. Der König und die Königin kommen herein. Sie setzen sich, der Königin setzt seinen Hut auf und Klerus und Adel machen das nach. Ja, und dann passiert etwas Unglaubliches. Zum großen Erstaunen tut die Gruppe der einfach Gekleideten dasselbe. Sie setzen auch ihren Hut auf. Und was ist das? Das ist der Anfang der Französischen Revolution. Also, Einberufung der Generalstände Frankreichs. Generalstände, davon gibt es drei eben. Klerus, Adel, dritter Stand. Klerus, Adel, dritter Stand. Wieso die drei?
Die letzte Versammlung dieser Art hatte lange geruht, diese Institution, fand 1614 statt in Paris. Einige Jahre vorher hat noch ein Intellektueller, dessen Name jetzt nicht interessiert, ein Buch geschrieben, ein Traité des Ordres, ein Traktat über die Stände, in dem nun ausgeführt wird, was es mit den drei Ständen auf sich hat. Und er schreibt, ich zitiere, es gibt nur drei Wege für den jungen Mann, den des Priesters, den des Bauern und den des Soldaten. Den religiösen Stand, weil er auf einem höheren und reineren Grad die Summe der Tugenden des Soldaten schon einschließt. Die Bestellung des Bodens, weil sie dem Menschen durch den dauernden Kontakt zur Natur und ihrem Schöpfer die Tugenden der Ausdauer, der Geduld und der Beharrlichkeit im Bemühen einschärft, welche ihn naturgemäß zu dem auf dem Schlachtfeld notwendigen Heldenmut führen. Zitat Ende. Also es gibt nur drei Wege für den jungen Mann. Warum nur drei? Und die Antwort lautet ganz schlicht, ich zitiere, weil die vollkommenste Teilung die Teilung in drei Arten ist. Das ist irgendwie eine komische Antwort, ne? Aber für den Autor ist das ganz unbezweifelbar. Selbstverständlich, die vollkommenste Teilung ist die Teilung in drei Arten. Und er macht das auch gleich einleitend deutlich und schreibt, Entschuldigung, ich zitiere, die einen sind eigens zum Dienst Gottes bestimmt, die anderen zur Erhaltung des Staates durch die Waffen, noch andere ihn zu nähren und ihn durch Übungen des Friedens zu bewahren. Dies sind unsere drei Ordnungen oder Generalstände von Frankreich, der Klerus, der Adel und der dritte Stand. Also, drei Stände, Gott dienen, Waffen tragen, Nahrung produzieren. Eine Erfindung von 1610, ja, wenn man dann nachguckt, weit gefehlt. 600 Jahre zuvor hat nämlich ein anderer geschrieben, ein Bischof von Lyon, Namen können wir uns jetzt auch sparen, also 1020 schreibt er, ich zitiere, dreifach also ist das Haus Gottes, das man eines wähnt, hier auf Erden beten, Orand, eben Orare, beten, die einen, andere kämpfen, pugnant, und noch andere arbeiten, laborant. Diese drei gehören zusammen und ertragen nicht entzweit zu sein, derart, dass auf der Funktion, Officium, des einen die Werke, also Opera, der beiden anderen beruhen, indem jeweils alle allen ihre Hilfe zuteil werden lassen. Also drei Tätigkeiten, beten, kämpfen, arbeiten. Ja, jetzt sind Sie etwas überrascht, weil Sie natürlich mit klarem Blick den Urriesen erkennen und sehen, dass die altindische Kastenordnung und die europäische Ständeordnung sind irgendwie ähnlich sind. Priester, Krieger, Bauern, beten, kämpfen, arbeiten. Wie hieß das nochmal? Die Teilung in drei Arten ist die vollkommenste. Im alten Indien hatten wir aber, Sie sehen, vier. Die vierte Kaste, die Unreinen, nur die ersten drei Kasten waren, so nannten das die alten Inder, reine Kasten. Die eine reine und die drei reine und eine unreine Kaste. Und in den altindischen ethnischen Imaginationen waren Priester, Krieger, Bauern arische Kasten. Und die Unreinen waren Nicht-Arier, eben Fremdrassige. Und nun, dank ihres hervorragenden gymnasialen Unterrichts geraten natürlich ihre Gehirnwindungen in eine enorme Erregung, weil sie ja alle wissen, welche Rolle der Arierkult im Nationalsozialismus gespielt hat. Und es gab ja auch in der Ideologie der NSDAP eine ständische Ordnung, das nannte sich Leerstand, Wehrstand und Näherstand. Leerstand, ja. Ja, angesichts dieser Sachen ist es nun an der Zeit, dass ich Ihnen einen Autor vorstelle, der uns weiterhelfen kann, nämlich Georges Dumézil. Sie sehen, als er gearbeitet hat, gab es noch keinen PC, das Ganze musste in Papierform in seinem Gehäuse aufgeschrieben
geschichtet werden. Ein hochgelehrter Mann, international berühmt, 60 Bücher geschrieben, hunderte von Aufsätzen. Einer der wichtigsten Forscher des 20. Jahrhunderts und Sie kennen ihn vermutlich nicht, was nicht schlimm ist. Er ist überhaupt auch, es ist überhaupt erst 1989 ein Buch, 30, 40 Jahre später von Dumézil ins Deutsche übersetzt worden. Das ist irgendwie auffällig. Aber wenn Sie weiter einsteigen in die Welt der Wissenschaft, werden Sie merken, es gibt so etwas wie nationalspezifische Rezeptionsblockaden. Und die Blockaden, die konzentrieren sich notorisch auf die wunden Punkte, wo man nicht so richtig ran will. Und wir waren ja auch an einen wunden Punkt gestoßen, eben die Nicht-Arier, die bei den drei Ständen in Europa wir vergeblich gesucht haben und die unter dem Nationalsozialismus systematisch ausgerottet wurden. Also Dumézil hat seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts Mythen erforscht. Erzählungen von Urriesen, von Göttern, von Kentauren, Tiermenschen, also von allem dem, was sozusagen Quellen der Fantasy-Stories heute sind. Und 1938 machte er eine Entdeckung, nämlich die Entdeckung dieser imaginären Vollkommenheit der drei. Beten, kämpfen, arbeiten. Und das nicht nur bei den alten Indern und den französischen Generalständen, sondern auch bei den Römern. Drei Götter spielen die Hauptrolle. Erstens Jupiter, zweitens Mars, drittens Quirinus. Eine Figur für die göttlichen Gesetze, eine für den Krieg, einen für die Fruchtbarkeit, für die Vermehrung im Frieden. In den 40er Jahren erscheint dann Dumézils vierbändige Abhandlung Jupiter, Mars, Quirinus. Aber nicht nur bei den Indern und bei den Römern, sondern auch bei den Germanen. Da spielen drei Götter die Hauptrolle. Also erstens Odin, für den magisch-juridischen Bereich zuständig, der Odin verkündet immer etwas. Zweitens Thor, kennen Sie alle aus der Comic-Serie, schwingt den großen Hammer, Thor. Und drittens schließlich Freier, zuständig für die Produktivität. Dumézil hat Berge von Erzählungen und Mythen durchforstet, Variationen analysiert und er ist von Indien bis Island, von Rom bis Skandinavien in den alten Mythen immer wieder auf diese drei gestoßen und er hat dies die trifunktionale Ideologie der indoeuropäischen Zivilisation genannt. Trifunktionale Ideologie, wie gesagt, 89 in Deutschland übersetzt. Drei Funktionen. Die erste, sagt er, verkündet im Namen des Himmels eine Regel, das Gesetz, das, was zur Ordnung zurückführt. Die zweite Funktion dagegen zwingt schonungslos und mit Gewalt zum Gehorsam. Die dritte schließlich ist die der Fruchtbarkeit, der Gesundheit, der Fülle, der Lust, der Übungen, des Friedens, des Reichtums, der Arbeit und der Produktivität. Und diese Trifunktionalität, sie spiegelt sich immer wieder weiter. Der Klerus, das sind auch wieder drei. Die Bischöfe, die das göttliche Gesetz verwalten, die Pfarrer, die die Gläubigen zum Gehorsam anhalten und die Mönche, die eben sehr fleißig sind. Und der Adel, das sind wieder drei. Der obere Adel befiehlt, der mittlere Adel ist, wie sich das gehört, treu. Und der kleine Adel, der ist schon nahe bei der Arbeit und Wirtschaft. In unendlichen Variationen wiederholt sich diese trifunktionale Ideologie, die vielleicht, wer weiß das schon genau, irgendwo im Kaukasus 2.000 bis 3.000 vor Christi Geburt entsteht und bis 1789 in Europa eine hegemoniale Geltung hat. Ein großes ideologisches Muster sozialer Differenzierung. Ja, meine Damen und Herren, Kasten und Stände, jetzt wissen Sie schon viel mehr. Es gibt eine rätselhafte Kohärenz dieses ideologischen Musters, der Trifunktionalität. Es gibt aber auch eine wichtige Differenz eben zwischen Kasten und Ständen. Nochmal zur Erinnerung, die Kastenzugehörigkeit, ist durch Geburt festgelegt, die Standeszugehörigkeit durch das, was wir eine zweite Geburt nennen, eine psychosoziale Geburt, vermittelt durch einen Ritus der Initiation. Also, Kastenzugehörigkeit durch Geburt festgelegt, die Kastenordnung ist rituell gesichert, es gibt durchlaufende rituelle Trennungen, also man könnte sagen Apartheid, was wir vor Nelson Mandela in Südafrika gehabt haben, das wäre etwa ein vergleichbares Phänomen, strikte Trennung, Apartheid. Stände dagegen sind homogene Kollektive mit eigenem Namen und Aufgaben. Stände sind Ensembles, in denen eine Ordnung herrscht, und Stände, das ist nun ganz wichtig, sind die Brutstätte für ein besonderes Gefühl, nämlich für den sozialen Stolz. Bei den Ständen geht es um Stolz und Ehre. Also die Ehre der Diener Gottes, die Ehre der Verteidiger der Gemeinschaft, die Ehre der Produzenten, die ehrbaren Bürger, der ehrliche Kaufmann, die ehrlichen Handwerker, die anständigen Arbeiter, die freien Bauern. Ehre. Wer gegen die Ehre seines Standes verstößt, der wird ausgeschlossen. Der verhält sich eben unehrenhaft. Aus einer Kaste kann man gar nicht ausgeschlossen werden. Dem Stand gehört man auch nicht eben automatisch durch Geburt an, sondern es gibt eine zweite soziale Geburt, nennen wir das, eine Initiation mit einem bestimmten Ritus, ein Initiationsritus, also Priesterweihe, Mönchsgelübde, Ritterschlag bei Kriegern, Gesellenprüfungen der Handwerker, Mannbarkeitsriten der Bauern und ja noch bis in meine Studienzeit hinein groß gefeiert immer die Immatrikulation bei Studierenden. Nicht? Vielleicht haben Sie das noch im Restbestände dieses Gefühls, da kommt so ein bisschen ständisches Gefühl auf. Jetzt bin ich Studentin, jetzt bin ich Student, jetzt bin ich was anderes, ne? Als ich vorher war. Vorher war ich irgendwie popliger Abiturient oder sowas. Ne? Der Stolz, der soziale Stolz, der sozusagen mit dieser Initiation, die wir ja heute hier auch in gewisser Weise mit praktizieren, aufkommt. Das haben wir natürlich auch untersucht. Die Barbara Friebertshäuser hat das untersucht. Übergangsphase Studien beginnt Feldstudie über Riten in eine studentische Fachkultur. Können Sie sich informieren, was da alles auf Sie zukommt. Ja, Kasten, Stände. In der Französischen Revolution, Sie erinnern sich an diese Szene, wo dann der dritte Stand auch den Hut aufsetzt, mit enormen Folgen, wie das hat, die ich jetzt gar nicht weiter ausführe. In der Französischen Revolution bricht die europäische Ständeordnung zusammen. 1789 erscheint in Paris eine wichtige Broschüre, Qu'est-ce que le tiers état? Was ist der dritte Stand von Sieyès? Was ist der dritte Stand? Ich lese gleich den Anfang vor. Da schreibt er, der Plan dieser Schrift ist ganz einfach. Wir haben uns drei Fragen vorzulegen. Erstens, was ist der dritte Stand? Antwort, alles. Zweitens, was ist er bis jetzt in der staatlichen Ordnung gewesen? Antwort, nichts. Drittens, was verlangt er? Antwort, etwas darin zu werden. Also der Reihe nach, der dritte Stand ist alles, sagt Sieyès. Aber was ist das? Was ist alles? Und Sie merken, irgendwie wir treten in das bürgerliche Zeitalter der Unklarheiten ein. Was ist alles? Sieyès antwortet an einer anderen Stelle, sagte, der dritte Stand ist eine vollständige Nation. Was ist eine Nation? Jetzt schiebe ich den ganzen Abgrund von Fragen, der sich hier auftut, erst einmal beiseite.
nehmen wir vielleicht erstmal nur die Formulierung, dass es sich um etwas Vollständiges handelt. Vollständig. Nicht vollkommen. Vollkommen. Die Teilung in drei war vollkommen. Jetzt geht es um vollständig. Das ist ein Merkposten. Folgen wir es hier weiter. So gibt es überhaupt nur zwei Typen in der sozialen Differenzierung. Nämlich erstens private Arbeiten und zweitens öffentliche Arbeiten. Mehr gibt es nicht. Eins und zwei. Und Sie merken, die Zeit der Triaden, der Dreiergliederung geht jetzt zu Ende. Jetzt wird es binär. Binär. Binäre soziale Differenzierung nennen wir das. Erstens private Arbeiten, dazu gehört Feldarbeit, Handwerk, Handel, Dienstleistungen von Ärzten bis zum Hausgesinde, private Arbeiten. Zweitens öffentliche Arbeiten, Militärdienst, Rechtspflege, Kirche, Staatsverwaltung, privat-öffentlich. Eins, zwei, binär. Arbeiten, das sind eben Berufe, die hier aufgereiht sind. Der dritte Stand, so sagt Ziesch, teilt sich die Arbeit. Es kommt ein ganz neues Modell herein, das heißt Arbeitsteilung. Arbeitsteilung. Die soziale Differenzierung hat etwas mit der Arbeitsteilung zu tun, wobei man sagen kann, natürlich, beten, kämpfen, arbeiten, das war auch schon eine Art Arbeitsteilung, aber jetzt wird es professionalisiert. Und das ist alles, sagt sie es, und dieses alles, das kann der dritte Stand leisten und auf den unteren Rängen tut er das auch schon. Der dritte Stand kann das alles, die Privilegierten sind überflüssig. Und er resümiert, ich zitiere das, wer könnte also die Behauptung wagen, der dritte Stand umfasse nicht alles, was zur Bildung einer vollständigen Nation nötig ist. Und jetzt lese ich das noch weiter und da folgt eine ganze Reihe einprägsamer Bilder und Formulierungen, die Sie sich vielleicht ganz langsam mal durch die Gehirnwindungen ziehen sollten. Ne? Also da heißt es von dem dritten Stand, ich lese weiter, er ist der starke und kraftvolle Mann, dessen einer Arm noch angekettet ist. Wenn man den privilegierten Stand entfernte, wäre die Nation nicht etwas weniger, sondern etwas mehr. Was also ist der dritte Stand? Alles, aber ein gefesseltes und unterdrücktes Alles. Was wäre er ohne den privilegierten Stand? Alles, aber ein freies und blühendes Alles. Nichts geht ohne ihn, alles würde unendlich viel besser gehen ohne die anderen. Es genügt nicht gezeigt zu haben, dass die Privilegierten weit davon entfernt sind, der Nation zu nützen, sondern sie nur schwächen und schädigen. Es muss noch bewiesen werden, dass der Adelsstand sich nicht in den gesellschaftlichen Organismus einfügt, dass er zwar eine Last für die Nation, aber kein Teil von ihr sein kann. Vor allem lässt sich unter den elementaren Bestandteilen einer Nation kein Platz für die Kaste der Adligen finden. Zitat Ende. Sie merken, dieser ganze Diskurs der sozialen Differenzierung, Menschen im Plural, wie sie differenziert werden, ist jetzt umgestellt. Jetzt gibt es erstens die Nützlichen, privat-öffentlich. Zweitens die Unnützen, die Privilegierten. Die Nützlichen sind alles, die Unnützen sind nichts. Der privilegierte Stand ist entbehrlich, der dritte Stand ist alles. Aber so werden Sie natürlich jetzt als kluge Rechnerinnen und Rechner sich fragen, wo bleibt bei dieser binären Konzeption eigentlich die alte Trias? Die Teilung in drei ist die vollkommenste. Jetzt heißt es, der dritte Stand ist alles. Aus 3 macht 2, das ist ja irgendwie die Quadratur des gordischen Knotens fast. Hinter diesem Wort Adelsstand macht Sieyès eine Anmerkung, Fußnote. Der Adel ist überflüssig. Aber was ist mit dem Klerus bei dieser Rechnung? Da schreibt er, hören Sie gut zu, ich spreche nicht von der Geistlichkeit. Meiner Ansicht nach ist sie kein Stand, sondern eine Berufsgruppe, die mit einem öffentlichen Amt betraut ist. Hier ist nicht der Einzelne privilegiert, sondern das Amt. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn es in der Kirche überflüssige Pfründen gibt, ist das ein Missbrauch. Alle Geistlichen müssen nützlich sein, entweder indem sie öffentlichen Unterricht erteilen oder im Gottesdienst den Gottesdienst verrichten.
Und wenn man vor der Aufnahme in die Geistlichkeit eine lange Reihe von Prüfungen bestehen muss, so ist dies kein Grund, diese Körperschaft als eine besondere Kaste anzusehen. Diese Bezeichnung trifft nur auf eine Klasse von Menschen zu, die ohne Amt und ohne nützliche Tätigkeit, nur weil sie existieren, Privilegien genießen, die an ihre Person gebunden sind. In diesem einzig richtigen Sinn gibt es nur eine Kaste, nämlich den Adel. Zitat Ende, 1789 schreiben wir. Und das ist ja eine bemerkenswerte Argumentation. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, aus 3 macht 2, das ist der Vorgang aus der trifunktionalen Ideologie. Und Sieyès spricht ja hier eigentlich ganz instinktiv immer wieder von Kaste der Adligen. Nun, eine neue Konstruktion, die vollständige Nation, der alte dritte Stand und eine überflüssige Gruppe, die Privilegierten, die Adligen. Die Geistlichkeit kann in die vollständige Nation einrücken, aber als Berufsgruppe im System der Arbeitsteilung. Und das geht weiter bis zum Pfarrer als Sozialarbeiter. Eigentlich war diese Gruppe kein Stand, so stellt Sieyès fest, auch keine Kaste, weil es hier nicht um die Privilegien nicht an die Person qua Geburt erblich gebunden sind, sondern aufgrund von Prüfungen Ämter besetzt werden von kinderlosen katholischen Priestern. Nicht Geburt, sondern Amt. Die soziale Differenzierung hat jetzt ein anderes Schnittmuster. Auf der einen Ebene geht es um die zwei Gruppierungen, nützliche im System der Arbeitsteilung, schädliche, arbeitende und schmarotzende. Und dann gibt es innerhalb der Ebene der nützlichen noch private und öffentliche Berufsgruppen, das hatte ich gesagt. Und schließlich auf der letzten Ebene geht es um die Einheit und das heißt die vollständige Nation, die sich die Arbeit teilt. Und zur vollständigen Nation ist die Adelskaste, wie Sieyès sagt, entbehrlich. Dieses Erbliche, das Genealogische ist entbehrlich, das blaue Blut des Adels. Und vielleicht hören wir nochmal Sieyès weiter in seiner Anmerkung, wo er, das hatte ich ja schon gelesen, wo er gesagt hat, in diesem einzig richtigen Sinn gibt es nur eine Kaste, nämlich den Adel. Und dann fährt er fort, ich zitiere, das ist wirklich ein Volk für sich, aber ein falsches Volk, das in Ermangelung nützlicher Organe nicht aus eigener Kraft bestehen kann und sich einer Nation wie jene Schmarotzerpflanzen anhängt, die nur vom Saft anderer Pflanzen leben können, die sie quälen und austrocknen. Zitat Ende. Starke Bilder, nicht? Wenn Sie sehen, die Adelskaste, ein Volk für sich, aber ein falsches Volk. Also es gibt jetzt, kommt sowas wieder, wir erinnern uns vielleicht auch nochmal an das alte Indien, es gibt die Nation gegen das falsche Volk, es gibt falsche Völker und dann mit der ganzen Metaphorik des Parasitären, die ja bis heute hoch en vogue ist, nicht? Die vom Saft anderer leben, nicht? Sozialsysteme aussaugen und so weiter und so weiter. Und diese falschen Völker haben in der Nation nichts zu suchen. Und vielleicht hören Sie da nun diesen fernen Nachklang der vierten Kaste, die aus den Füßen des indischen Urriesen hervorging, die Unreinen, die Parias, eben mit einem Fußtritt herauszubefördern. Jetzt eben aus der vollständigen Nation, damals aus der vollkommenen Dreigliederung. Ja, wohlgemerkt, das ist natürlich ein ferner Nachklang, denn seit 1789 denken wir über soziale Differenzierung ganz anders. Es gibt jetzt Nationen, was immer das ist, und da können Sie Berge von Literatur lesen und werden nicht klüger. Und dann gibt es die Berufsgruppen und die Arbeitsteilung. Und vielleicht haben Sie das auch noch im Ohr. Diese Bezeichnung Kaste, sagt es hier, trifft nur auf eine Klasse von Menschen zu. Das heißt, stehen Ihnen, wenn Sie nämlich anfangen, den Rieder zu lesen, den wir gleich noch weiterverkaufen, die Klassen ins Haus. 1789, Sieyès Schrift, was ist der dritte Stand? Ein halbes Jahrhundert, 1848, fängt eine andere berühmte Broschüre mit den Worten an, ich zitiere, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf,
der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Zitat Ende. Mit diesen Worten beginnt das Kommunistische Manifest von Marx und Engels, eines der Grundtexte der Soziologie immer noch. So viel erstmal für den Anfang inhaltlich. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Und dann geht es um Organisatorisches.